Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Das sind Worte des Propheten Zacharja, in denen genau das Ereignis angekündigt wird, das an diesem Wochenende von Palmsonntag im Mittelpunkt steht, nämlich der Einzug Jesu nach Jerusalem. Darauf werden wir in der Predigt heute genauer eingehen, auf dieses Geschehnis. Allerdings wollen wir an dieser Stelle erstmal die Worte des Propheten als Ermutigung nehmen zu Beginn dieser Gottesdienstaufnahme. Wir haben hier gelesen, dass es heißt, freue dich. Das heißt, es gibt wirklich Grund zur Freude, auch wenn du das jetzt vielleicht gerade nicht sehen kannst in deinem Leben. Es gibt Grund zur Freude. Und wir hoffen, dass wir diesen Grund oder diese Gründe gemeinsam entdecken können in diesem Gottesdienst, aber auch in den nächsten Tagen und Wochen. Und dabei wollen wir genau denjenigen suchen, der neue Freude auch schenken kann. Das kann vielleicht durch einige Lieder geschehen, die uns ermutigen können. Ich habe ja in den letzten Wochen immer mal wieder ein paar Liedvorschläge hier gemacht. Das muss man sich dann zwar teilweise im Internet oder in den Liederbüchern selbst raussuchen, aber vielleicht gibt es dennoch ein wenig Inspiration an, oder heute gibt es die, oder sehe ich, gibt es die Lieder Groß und Wunderbar, Jesus höchster Name, er ist der Friedefürst, oder Hosanna, ich sehe den König kommen. Diese Lieder schlage ich vor an dieser Stelle. Das kann uns ermutigen und neue Freude schenken. Natürlich gibt es auch wieder ein paar Bekanntmachungen, die für das Gemeindeleben wichtig sind, aber die möchte ich diesmal hinten anstellen und dazu ermutigen, auch nach der Predigt noch kurz dran zu bleiben sozusagen und dann auch noch die Bekanntmachungen sich anzuhören. Nun wollen wir genau das tun, was ich gesagt habe, unseren Freudeschenker suchen und uns im Gebet an ihn wenden. Jesus Christus, du bist König, du kommst zu uns, du bist derjenige, der uns wirklich Freude schenken kann. Du bist der Grund unserer Freude. Wir wollen dich anbeten dafür und dir wirklich alle Ehre geben, dass du unser König bist, den wir voller Sehnsucht erwarten und nach dem wir uns ausstrecken wollen. Wir danken dir in diesen Tagen, dass wir wissen dürfen, dass uns dein Friede gilt und dass du uns immer wieder mit offenen Armen empfangen möchtest. Du bist derjenige, der uns versorgt, der uns bewahrt, gerade auch in dieser Zeit, und der dafür sorgt, dass wir auch wirklich verbunden sein können miteinander durch ganz unterschiedliche Medien oder durch die verschiedenen Gespräche und Möglichkeiten, die wir haben. Wir danken dir dafür, dass du uns versorgst in dieser Zeit. Wir wollen dir aber auch unsere Bitten entgegenbringen. Dazu gehört die Bitte für unsere Kranken. Du kennst all die Leiden und all die Schwierigkeiten, die manche von uns wirklich auch schon seit längerem mit sich schleppen. Und ich möchte dich ganz besonders dafür bitten, dass du eingreifst und dass du Besserung und Heilung schenkst. Und auch da ganz besonders deinen Frieden dazu gibst. Sei bei all jenen in diesen Tagen, die voller Angst sind angesichts der verschiedenen Ereignisse, sei bei unserer Gemeinde genauso wie bei unseren Nachbarn hier, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit der Situation umgehen. Wir bitten dich für Kinder und Jugendliche, für Eltern, für Familien, die jetzt gerade auch in diesen Tagen, wo die Osterferien anfangen, vielleicht vor ganzen neuen Herausforderungen oder weiteren Schwierigkeiten stehen. Wir bitten dich für Großeltern, die teilweise von Familien abgeschnitten sind, dass du auch bei ihnen ganz nah bist und sie berührst und sie stärkst. Wir bringen dir unseren Dank, genauso wie unsere Bitten, und wir wollen uns dir hingeben und sagen, wir wollen auf dich hören in dieser Zeit des gemeinsamen Gottesdienstes und wollen dir erlauben, uns zu verändern und an uns zu wirken. Sei bei uns und segne uns jetzt in dieser Zeit. Amen. Vor einigen Tagen, muss ich sagen, da war die Freude bei mir so richtig riesengroß. Also ich habe mich richtig gefreut. Es gibt einige, die ja wissen, dass das European Nazarene College, also die Nazarener-Ausbildungsstätte in Europa, dass die seit einigen Monaten nach einem Nachfolger für Dr. Klaus Arnold gesucht hat, der jetzt bald in den USA eine neue Stelle anfangen wird. Und ich habe in den letzten Wochen zwar schon so ein bisschen von dem Prozess, von dem Entscheidungsprozess mitgekriegt und hatte schon so eine Ahnung, wer da am Ende bei der Wahl herauskommen könnte und dass das auch bald ein Ende hat, aber trotzdem, ja, war die Freude dann einfach nur groß. Und das war einfach ein großartiger Moment, als ich dann herausgefunden habe, mit Maria Gustin aus Ungarn steht eine neue, sehr gut engagierte oder sehr gut geeignete neue Rektorin fest. Ich kenne sie persönlich auch. Das ist eine gute Wahl, die mich wirklich glücklich gemacht hat an dieser Stelle. Man kann sich das ja vorstellen, also die Nachricht von Klaus, dass er geht, die hat viele schockiert, dass er war so beliebt, dass das keiner von uns wollte, dass er jetzt geht und dass wir da nach jemand Neuem suchen müssen. Aber dann, als wir das dann realisiert haben, dass das nun die Tatsache ist, da war die Sehnsucht natürlich groß, bald eine gute Nachfolge zu finden, die auch wirklich gut geeignet ist. Und ja, da hatten wir einfach große, große Hoffnung, dass es da bald jemanden geben würde. Und als wir dann diese gute Nachricht ja bekommen haben, diese gute Botschaft, das hat uns dann wirklich glücklich gemacht, gerade auch in diesen Tagen, die ja doch sehr bedrückend sind teilweise. Ich habe in dieser Zeit auch den Eindruck, dass es eigentlich genau solche Nachrichten sind, nach denen wir uns irgendwie ausstrecken. Also einfach gute Nachrichten, die wir erhoffen. Wir werden tagtäglich mit neuen Corona-Infektions- und Todeszahlen bombardiert, mit Meldungen über Zustände in Krankenhäusern zugeschüttet. Wir hören von Überlegungen, was man jetzt als nächstes tun könnte. Und dann gibt es die ganzen Schätzungen, wann endlich alles vorbei ist. Und bei all diesen Negativtrends, da versuchen wir einfach nur, und das ja auch zu Recht, positive Nachrichten zu finden und diesem Ganzen positive Nachrichten entgegenzustellen. Also zum Beispiel die Zahl der Wiedergenesenen, die positiven Seiten der Entschleunigung des Lebens oder einfach unsere Besinnung auf das, was wirklich zählt. Das versuchen wir dann da zu erwähnen. Oder halt jetzt so eine Nachricht aus anderen Lebensbereichen, wo wir sagen, ach, das ist ja endlich mal eine gute Nachricht. Das freut uns und das gibt uns irgendwie wieder neue Hoffnung. Viele von uns, die werden sicherlich oder sind in dieser Zeit mal mehr, mal weniger beunruhigt über das, was passiert. Und wir alle sehnen uns nach Hoffnung, nach guten Neuigkeiten. Und das ist natürlich gerade dann auch verstärkt, wenn es andere Situationen in unserem Leben gibt, Umstände persönlicher Art, die irgendwie kritisch und problematisch sind und wo wir den Eindruck haben, gerade geht alles den Bach herunter und so langsam müsste sich doch echt einmal was ändern. Für viele von uns ist das der Wunsch, dass Jesus da auch einfach mal eingreift und die Situation dann so wirklich um einiges besser macht, so wie er das bei dem blinden Bettler Bartimäus getan hat, von dem wir letzte Woche gehört haben. Die Frage ist, ist dieser Wunsch berechtigt? Wir wissen ja aus der jüdischen Geschichte im Alten Testament und in den Evangelien sehen wir das auch an vielen Stellen, dass die Israeliten oder dass viele Israeliten den Messias erwarteten. Das bedeutete jetzt nicht, dass wirklich jeder Einzelne auf dieselbe Art und Weise diesen Messias erwartete oder diese Hoffnung hatte. Es traf nicht auf jeden in derselben Art und Weise zu. Nicht jeder hatte dieselbe Sehnsucht. Aber doch auf die ein oder andere Weise hatte man schon irgendwie die Hoffnung, dass Gott mit der Zeit etwas tun würde, was Israel helfen würde. Wir erinnern uns, wenn wir die Geschichte Israels uns anschauen, im Alten Testament und auch in der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, wenn man sich damit geschichtlich befasst, da stellen wir fest, die Menschen waren Gott eher nicht so zugetan. Also das war diese Hoffnung, dass Gott dafür sorgen würde, dass Menschen sich wieder Gott zuwenden, dass es bald wieder Gerechtigkeit im Land gibt und dass man auch von der Fremdherrschaft befreit würde. Da gab es ja ganz früher die Ägypter, bei denen man in der Sklaverei war, dann die Babylonier zwischendurch, dann hatten die Griechen das Land besetzt, nun die Römer. Also irgendwie war immer irgendjemand da im Land oder unter dessen Herrschaft man sich dann eben befand. Die Menschen in Israel hatten die Hoffnung, dass es da irgendwann mal eine Änderung geben würde. Und diese Figur des Messias, dieses gesalbten Königs, die war ganz eng damit verknüpft. Und wenn es in solchen Momenten, wo man sich so einen Heilsbringer wünscht, wenn es dann zu hoffnungsvollen Ereignissen kommt, dann wird man hellhörig. Man hofft, dass jetzt vielleicht dieser Moment gekommen ist, wo Gott eingreift und wo es besser wird. Und das ist auch in unserem Text der Fall, den wir gemeinsam hören wollen, beziehungsweise nachlesen können, wer das möchte. Wir lesen gemeinsam aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Ich möchte wieder aus der Neuen Genfer Übersetzung lesen. Und das ist dieser Text, der ja ganz häufig auch gelesen wird. Hier wird der Einzug in Jerusalem beschrieben. Wir lesen. Als sie, also Jesus und seine Jünger, in die Nähe von Jerusalem kamen, kurz vor Bethphage am Ölberg, da schickte Jesus zwei Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich, wenn ihr hineingeht, werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie her. Sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet einfach, der Herr braucht sie und wird sie nachher gleich wieder zurückbringen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hatte, sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers. Die beiden machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen. Dann legten sie ihre Umhänge über die Tiere und er setzte sich auf das Fohlen. Sehr viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen und auch die, die Jesus folgten, riefen, Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Gott in der Höhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, ging es wie ein Beben durch die ganze Stadt und man fragte, wer ist das? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet, es ist Jesus aus Nazareth in Galiläa. Soweit diese Geschichte hier aus Matthäus 21, der Einzug in Jerusalem. Wir wollen uns kurz mal anschauen, was hier eigentlich passiert und wer daran beteiligt ist. Das ist wichtig, um diese ganze Situation hier etwas besser zu verstehen. Wir haben Jesus und seine Jünger, die auf dem Weg sind zu dem Passafest, das in dieser Woche in Jerusalem gefeiert wurde, das da stattfand. Die Vorbereitungen waren am Laufen. Und dieses Passafest, das war diese Erinnerung daran, dass Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte. Das war ein wirklich fröhliches, schönes Fest, über das man sich wirklich auch freute, das man erwartete und das dann ausgiebig gefeiert wurde. Wir erinnern uns an das, was wir letzte Woche gesagt haben. Jesus war durch Jericho gezogen. Das heißt, er hatte dort, war dort verschiedenen Menschen begegnet, unter anderem dem Bettler Bartimäus und auch dem Zöllner Zachäus. Und nun war er eben weitergezogen aus Jericho und befand sich nun ungefähr 25 Kilometer von Jerusalem entfernt. Also dieser Jericho liegt 25 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und das war nun so der letzte Abschnitt seines Weges, bevor dann diese letzte Woche vor Jesu Tod auch anbrechen sollte. Man muss wissen, dass diejenigen, die zu diesem Passafest gingen, in der Regel, das wurde ja auch immer wieder jedes Jahr gefeiert, dass diese Gruppe dann immer auch gerne Lieder sang, Psalmen sang, sogenannte Wallfahrts- oder Pilgerpsalmen. Und gerade, wenn man das nachschauen möchte in der Bibel, die Psalmen 113 bis 118, das waren Psalmen, die an diesen Auszug aus Ägypten erinnerten. Also wirklich auch Psalmen, die diese Befreiung beschrieben. Wir lesen das jetzt nicht in unserem Text, dass die Leute hier irgendwelche Psalmen sangen, jedenfalls nicht direkt, aber später wird das nochmal wichtig werden. Das ist das, was hier geschieht, oder das ist der Weg, auf dem Jesus und seine Jünger sich befinden. Jetzt ist aber die Frage, wer ist denn eigentlich genau mit Jesus unterwegs? Auch das wird hier nicht im Einzelnen beschrieben, aber man kann sich doch ein relativ gutes Bild davon machen, wer hier alles aktiv ist. Und dazu ist es auch sinnvoll, wer das möchte, kann dieselbe Geschichte suchen im Markus-, Lukas- und Johannes-Evangelium. Alle Evangelisten oder alle Evangelien berichten davon, und wenn man sich diese Berichte zusammennimmt, dann gibt das ein gutes, großes Bild. Auf der einen Seite sind da die 12 Jünger Jesu. Klar, die kennen wir, die waren irgendwie immer bei Jesus dabei, die sind immer mit Jesus gezogen. An anderen Stellen, da lesen wir, dass es ja auch noch eine größere Jüngerschar gab, also auch andere Menschen, die Jesus sehr regelmäßig hier nachfolgten und die um Jesus herum waren. Auch die werden wahrscheinlich dabei gewesen sein. In der Nähe von Jerusalem oder von Betphage, wovon wir hier gehört haben, liegt Bethanien. Das war da, wo Jesus auch gute Freunde hatte, Maria und Martha und Lazarus, den er von den Toten auferweckt hatte, nicht so besonders lange vor dieser Geschichte hier. Das heißt, auch diese Freunde werden wahrscheinlich mit Jesus unterwegs gewesen sein. Jesus hat auch immer eine Gruppe Frauen gehabt, die ihm folgte, die auch dabei war, die ihn versorgte. Auch die gehörten zu den Jüngerinnen oder Jüngern, zu der Gruppe der Jünger. Natürlich wird es auch einige Neugierige gegeben haben, die Taten von Jesus in Bethanien oder in Jericho, also die Heilung von Bartimäus, die Veränderung von Zachäus, die das miterlebt hatten und die jetzt einfach so richtig interessiert waren. Wer ist dieser Jesus? Da wollen wir mal mitgehen. Und natürlich waren nicht nur Jesus und seine Jünger oder diese ganze Gruppe hier nach Jerusalem unterwegs, sondern es gab auch viele Pilger, die auf dem Weg waren nach Jerusalem zu diesem Passafest. Auch die werden hier mitgelaufen sein oder sie werden aus der Stadt gekommen sein, um Jesus auch zu begrüßen. Vielleicht hatten sie gehört, er kommt, und wie wir das auch bei Bartimäus in Jericho gesehen haben, da ging man auch gerne mal ein paar Schritte aus der Stadt hinaus, um dem ankommenden Gast ja die Ehre zu erweisen. Im Lukas-Evangelium wird uns zudem auch noch von den Pharisäern berichtet, die auch noch so dabei standen und die diese Situation eher kritisch begutachteten und die den Jüngern sagten, die ganze Menge solle doch mal aufhören, hier so ein großes Geschrei zu machen. Das alles ist wichtig, um uns eines deutlich zu machen. Dieser Einzug hier in Jerusalem, das war kein fest arrangiertes Ereignis, den jetzt alle im Terminkalender stehen hatten. Das Passafest natürlich schon, aber dieser Einzug hier eher nicht. Die Menschen kamen hier aus allen möglichen Richtungen zusammen und sie alle brachten in irgendeiner Form ihre verschiedenen Sehnsüchte und Hoffnungen mit, die sie mit dem Passafest und mit Jesus verbanden. Da sind die Jünger, die zwar immer noch nicht so wirklich verstanden, was eigentlich los war. Also wenn man sich mal anschaut, wie verwirrt sie waren, als Jesus da seinen Tod immer wieder ankündigte. Sie wussten nicht, was da los war, was auch dieser ganze Einzug hier vielleicht auch sollte, aber sie wussten doch irgendwie, dass ihr Herr wohl jemand Besonderes sein musste. Da sind diejenigen, die Jesus von Krankheiten und von Sünde geheilt und befreit hatte und die überschwänglich Gott lobten und die nun noch viel mehr von Jesus erwarteten. Und während es dann die religiösen Führer gab, die hofften, irgendetwas zu finden, was sie Jesus anhängen konnten, die einfach neidisch waren auf ihren Erfolg und die ganze Ordnung in Gefahr sahen, dann gab es da auch noch die Pilger, die voller Hoffnung waren, dass hier vielleicht doch der Messias da war oder ankam, der sie von aller Unterdrückung befreien würde. Also die religiösen Führer, die hofften das eine, gleichzeitig waren da die Pilger, die was anderes hofften. Und wenn wir uns diese ganze Dynamik hier anschauen, diese verschiedenen Erwartungen und Hoffnungen, dann erklärt sich auch das, was hier im Einzelnen sich abspielt. Da ist diese Menge, die Menschenmenge, die ihre Kleidung auf den Boden wirft, also oder vor dieses Eselsfohlen hier wirft, auf dem Jesus hier ein Ritt nach Jerusalem, und diese Kleidung, die man auf den Boden warf, die Umhänge, die Mäntel, es war eine Anspielung darauf, wie im Alten Testament der Prophet Elisa einen König salbte und wie dann die Leute darauf reagierten. Also das hatte schon was auch hier mit der Krönung eines Königs zu tun. Die Leute erkannten Jesus offensichtlich in irgendeiner Form als König an. Sie hatten diese Verbindung im Kopf. Wir lesen, dass sie Zweige von den Bäumen abrissen oder abhieben und dann ebenfalls auf den Weg warfen. Diese Zweige, das waren laut Johannes und seinem Bericht von dieser Geschichte hier Palmenzweige. Und das war in der damaligen Welt, das waren in der damaligen Welt Zeichen von Nationalismus, jetzt nicht nur jüdischem Nationalismus, sondern auch römischem Nationalismus und allgemein ein Zeichen des Sieges. So verwendete man das auch bei den ganzen Makkabäer-Aufständen. Wer sich da geschichtlich etwas auskennt, das hatte auch ganz eng mit der Geschichte Israels zu tun. Also man hoffte hier offensichtlich auf ein sehr siegreiches Ereignis. Und während die Menschen das alles auf den Boden werfen, beziehungsweise Jesus hier diesen Weg bereiten, rufen sie: Hosianna dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Gott in der Höhe. Ich gebe zu, ich habe lange Zeit immer gedacht, dass Hosianna im Prinzip das hebräische oder aramäische Wort ist für das, was dann danach kommt. Also gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Das stimmt aber gar nicht. Das ist keine Übersetzung dessen, was da kommt, sondern es ist ein Wort, das aus der aramäischen Sprache kommt, also aus dem, was Jesus wahrscheinlich sprach, auch mit seinen Jüngern, und das eigentlich eine sehr gegensätzliche Aussage hat zu diesem Ausruf, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Und dennoch ist es eine Aussage, die irgendwie damit zusammenpasst. Hosianna bedeutet übersetzt: Herr, hilf, oder Herr, rette doch. Das heißt, die Menge ruft: Herr, hilf. Und das tut die Menge nicht, weil jetzt irgendetwas Schlimmes gerade passiert ist, wo Jesus jetzt unbedingt eingreifen muss, oder weil die Menge hier so verzweifelt ist, sondern weil es eben eine Aussage ist aus genau diesen Pilgerpsalmen, die ich vorhin erwähnt habe. Also hier sehen wir dann doch einen kleinen Auszug eines Pilgerliedes, das sie sangen, als Jesus hier einritt in Jerusalem. Wir lesen das in Psalm 118 in den Versen 24 bis 26, wo es heißt, ganz bekannte Verse: Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und dann kommt es: Hosianna. Oder im aramäischen Hosanna, Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Hause des Herrn. Das heißt, die Menschenmenge verbindet dieses Geschehen hier, oder das, was hier mit Jesus passiert, mit dem, was sie aus den Psalmen und aus ihren Pilgerliedern kannten. Das, was sie kannten von den Psalmen, die die Befreiung aus Ägypten besingen und in denen Gottes Hilfe und Segen erbeten wird. Wir müssen uns jetzt diese ganzen Details hier nicht merken. Aber es ist ganz wichtig, dass wir hier erkennen, wie dieser Einzug nach Jerusalem einerseits nichts Ungewöhnliches war. Also da waren die Pilger waren zusammen, sie hatten hier immer auch eine gewisse Hoffnung, eine messianische Hoffnung, die sie mitbrachten. Dieses Pilgern, das Singen der Psalmen, die Hoffnung auf Gottes Befreiung, die waren schon irgendwie immer grundlegender Bestandteil davon. Aber mit allem, was sie von Jesus jetzt wussten, all das, was Jesus gewirkt hatte, seine Wunder, seine Lehren, seine ganze Autorität, da wurde diese Hoffnung irgendwie noch viel größer und sie verbanden diese beiden Dinge miteinander. Hosanna, Hosianna, Herr, hilf, wir setzen unsere Hoffnung auf dich, unsere Hoffnung keimt gerade so richtig auf. Jetzt haben wir besonders auf die Menschen geschaut, die um Jesus herum waren. Aber was macht Jesus hier eigentlich? Klar, er reitet hier nach Jerusalem ein, das lesen wir, aber bei dem eigentlichen Einzug lesen wir nicht wirklich etwas davon, was er sagt oder hier im Konkreten tut oder wie er darauf reagiert, was hier passiert. Aber seine Handlungen davor, die sprechen Bände. Für viele mag sich hier eine Szenerie entwickeln, die man so nicht vorhersehen konnte. Das war nicht geplant. Und doch weiß Jesus ganz genau, was er hier tut. Zuerst möchte er ein Reittier haben, ein Eselsfüllen. Und er weiß, wo er es finden kann. Als Auftraggeber für die Jünger, die ihn dann vor den anderen Leuten, die Jünger dann eben fragen, was wollt ihr eigentlich damit, die ihn da als Herrn bezeichnen, da macht Jesus deutlich, welche Autorität er hat. Also er besorgt sich das Tier auf königliche Weise. Er sagt den Jüngern, geht hin, sagt, der Herr braucht es und dann wird es euch schon gegeben werden. Jesus ist hier wie ein König zugange, wie ein Herrscher. Gleichzeitig muss man sicherlich zugeben, wenn Jesus jetzt ein römischer Gouverneur oder General gewesen wäre, dann wäre er wahrscheinlich eher von Soldaten begleitet gewesen als von einer Menschenmenge. Dann hätte es Fanfaren gegeben, so richtig laut, und dann wäre er möglicherweise auf einem weißen Pferd eingeritten. Und in dem Zusammenhang wirkt dieses Eselsfohlen eigentlich eher wie eine Parodie. Warum benutzt er es dennoch? Matthäus gibt uns den einen Hinweis, indem er sagt, damit die Schrift erfüllt wurde. Konkret diese Verheißung aus Sacharja 9, Vers 9, die wir am Anfang gehört haben, dass Jesus hier zu den Menschen kommt, auf einem Esel. Aber natürlich macht Jesus sowas hier nicht nur, um irgendeine Prophetie damit zu erfüllen. Vielmehr gibt es noch ganz andere Stellen im Alten Testament, die davon reden, wie in den Friedenszeiten in Israel die Herrscher auch auf Eseln ritten. Wer sich das anschauen möchte oder durchlesen möchte, in Richter 5 gibt es einige Beispiele oder gibt es ein Beispiel in 1. Könige 1 ebenso. Das heißt, Jesus leugnet überhaupt nicht in diesem Ereignis, dass er der König ist und dass er der Herr und der Herrscher ist. Alleine die Tatsache, dass er diese ganze Situation hier organisiert und orchestriert, die ist quasi ein Beweis dafür, dass er immer mehr offenbart, wer er eigentlich ist. Er ist gekommen, um wirklich die tiefsten Sehnsüchte Israels und dieser Welt zu begegnen und da zu helfen in diesen Situationen. Ja, er ist der König. Ja, er ist der Sohn Davids. Er ist der Gesegnete, der Gesalbte, der Messias, der Retter. Die Menschenmenge hat absolut den Richtigen im Blick. Ihre Hoffnung ist absolut berechtigt. Und dennoch sind ihre Erwartungen ein wenig daneben. Natürlich wurden die Menschen damals schon von vielen Theologen oder Predigern für ihre ganzen Missverständnisse getadelt. Ich will da jetzt nicht noch weiter auf sie einschlagen. Wer weiß, wie wir heute reagiert hätten. Aber es wird einfach klar, Jesus kommt hier nicht, indem er die Zerstörung der Unterdrücker verkündet oder den Sieg über die Feinde oder indem jetzt das große Königreich Gottes anbricht. Auch wenn das alles ein Kern der Wahrheit ist oder ein Kern hat, einen wahren Kern hat und ein Teil der Wahrheit ist. Aber hier in dieser Situation kommt Jesus als ein sanftmütiger König. Er ist derjenige, der Frieden und Versöhnung verkündet zwischen Gott und den Menschen mit nachhaltigen Auswirkungen auf das Zusammenleben der Menschen. Keiner hier war weit weg von der Wahrheit. Und doch erkannte keiner die göttliche Weisheit bis ins Detail. Nicht mal die Jünger, die sollten es erst hinterher verstehen. Jesus weinte später über der Stadt Jerusalem. Das machte ihn traurig, dass sie ihn nicht wirklich erkannten. Und so war es dann nur eine logische Konsequenz, dass viele Menschen enttäuscht waren, dass Jesus nicht deutlicher seine Macht gezeigt hatte. Und dass er sich später, als Pontius Pilatus fragte, ja, wen soll ich euch denn freigeben, dass sie dann riefen, kreuzigt Jesus, kreuzige ihn. Sie wandten sich von ihm ab. Und dass seine Sanftmut, seine Botschaft der Versöhnung erst am Kreuz klar werden würde, das sahen sie nicht. Dass erst die Auferstehung den wahren Sieg bringen würde, das erahnte zu diesem Zeitpunkt niemand. Bei dem, was in Jericho geschah, da haben wir gesagt, dass Jesus sich um die Not jedes Einzelnen kümmert. Ein Bartimäus, der darf wieder sehen. Also derjenige, der wirklich auch irgendwie einer der Unterdrückten war in der Gesellschaft, der wurde befreit. Auf der anderen Seite gab es Zachäus, der eher zu den Unterdrückern der Gesellschaft gehörte, der ganz neu wurde oder verändert wurde. Jesus sieht unsere Nöte, in denen wir sind. Sie sind ihm wichtig und er handelt auch. Aber kann es sein, dass wir manchmal ein wenig zu sehr fixiert darauf sind, dass Jesus doch unbedingt genau das verändern und heilen und besiegen muss, was ich gerade vor Augen habe? Meine Familiensituation, meinen Arbeitsplatz, meine schlechten Gewohnheiten, die Jesus doch bitte jetzt endlich mal zum Positiven ändert. So wie ich denke, dass Gemeinde sein sollte oder dass die Politik handeln sollte, so soll Jesus doch auch handeln. Uns jetzt von diesem Virus zu befreien, das wäre doch klasse, Jesus, wenn du das jetzt endlich mal machen könntest. Und das alles ist wichtig und um an unsere Frage von Beginn einzugehen, ja, unsere Hoffnungen sind alle absolut berechtigt, keine Frage. Aber ist es am Ende das, was Jesus wirklich zuerst will? Die Menschenmenge musste lernen, dass Jesus dann doch irgendwie etwas anders war, als sie das angenommen hatten. Dass es am Ende doch um mehr ging, als nur um ihre verschiedenen Hoffnungen und Sehnsüchte oder um ihre nationalen Gefühle. Es ging um die Befreiung von dem, was wir uns selbst und einander immer wieder auferlegen. Sünde und Schuld und Scham und Angst. Jesus kam als Friedefürst, als König des Friedens und der Versöhnung mit Gott. Es geht um so viel mehr als um das, was dich, was mich, was uns unterdrückt. Ich weiß, wie es Dinge in unserem Leben geben kann, die nicht aufzuhören scheinen, die uns unterdrücken, wo wir nicht weiterkommen und von denen wir wollen, dass Jesus endlich eingreift. Hosianna, Herr, hilf! Und Jesus wird dieses Gebet erhören, auf seine Weise. Aber erstmal geht es darum, dass wir seinem Frieden begegnen, der selbst in den ausweglosesten Situationen die Ruhe und das Vertrauen in unseren Herrn stark macht. Es geht darum, dass wir Befreiung erfahren von dem, was häufig unser Handeln bestimmt, die Zerstörung unserer Beziehungen, unsere Ich-Sucht, der Egoismus, unser Misstrauen gegenüber Gott und seinem guten Willen. Und dass seine Liebe in unser Herz kommt, diese Liebe, mit der er uns am Kreuz erlöst hat. Ich weiß nicht, ob Jesus deine Hoffnungen, Sehnsüchte und Wünsche schon hier auf Erden ein großes Stück weit erfüllt oder ob deine Leidenszeit noch etwas weitergeht. Vielleicht musst du erst mal erleben, wie Jesus dich nicht befreit und wie er stattdessen geschlagen und gekreuzigt wird. Wie reagierst du dann? Mit Enttäuschung und Niedergeschlagenheit? Wendest du dich ab von ihm wie die Menge? Oder vertraust du ihm weiter? Am Ende, und das wird von Palmsonntag über Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag deutlich, da wird Jesus dich befreien. Er wird dich befreien, wenn du dich ihm hingibst, wenn du ihm dein Leben anvertraust. Wie hatte Jesus seine Mission in Lukas 4 nochmal umschrieben? Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Ja, das ist unser Friedefürst. Das ist der Gesegnete des Herrn, der uns einmal auf seine Weise befreien wird. Hosanna, Herr, hilf, wir vertrauen dir. Amen. Lasst uns beten. O großer König, du Friedefürst, du König der Versöhnung, komm in unser Herz, komm in unser Leben, komm in unsere widrigen Umstände, komm in unsere Sehnsüchte, unser fehlerhaftes Handeln, unsere Machtgelüste, unser Misstrauen, in unsere Angst, in unsere Scham. Komm und begegne unseren Hoffnungen und Sehnsüchten, unserer Verzweiflung und Hilflosigkeit. Und bewahre uns davor, mit unseren Erwartungen zuerst uns selbst zu sehen und das, was wir jetzt denken, was richtig und für uns notwendig ist. Und gib uns den Blick auf dein Königreich, auf dein Reich des Friedens, das in uns Menschen Wohnung nehmen möchte. Dein Reich, das schon da ist, auch wenn wir es jetzt noch gar nicht sehen, das sich ausbreitet. Und gib uns diesen hoffnungsvollen Blick auf das, was du einmal tun wirst. Schenke uns, dass unser Blick auf Karfreitag und Ostern, dass uns dadurch klar wird, was du getan hast für uns, wovon du uns schon befreit hast und was du einmal tun möchtest und wovon du uns einmal befreien wirst. Ohne Zweifel, Herr, du bist Herrscher, du bist König. Wir wollen das sehen und wir wollen dir vertrauen. Segne uns dazu auch in diesen kommenden Tagen und in dieser Karwoche. Gib uns einen neuen Blick auf dich und dein Handeln in dieser Welt und lass es unser Leben füllen, sodass wir auch wiederum Segen sein können für andere. Amen. Bevor wir gemeinsam den Segen empfangen wollen, gibt es noch einige Bekanntmachungen, die ich ja schon angekündigt hatte. Zunächst mal an all jene, die Geburtstag hatten, senden wir ein grüßendes Wort, ein gratulierendes Wort aus. Und das kommt passenderweise aus Psalm 118, also aus einem dieser Pilgerpsalme. Und zwar aus dem 14. Vers, wo es heißt, meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Das wünsche ich allen Geburtstagskindern und uns allen natürlich, dass wir diese Stärke und dieses Lied, diese Rettung in unserem Leben erfahren dürfen. Den Gemeindebrief April hatte ich letzte Woche angekündigt, der ist leider noch nicht aus der Druckerei angekommen. Auch da gab es wohl wieder leichte Verzögerungen. Mit der Druckerei sind wir in Kontakt, aber es wird wohl erst etwas später werden, bevor er dann tatsächlich ausliegt in der Gemeinde. Aber ich bin guter Dinge, dass das ab Mitte nächster Woche der Fall sein wird. Wie gesagt, wir nehmen diese Predigt ja hier auch auf und man kann sie sich anhören. Und wir weisen auch immer wieder darauf hin, dass die Gemeinde in Gelnhausen einen Livestream hat. An dieser Stelle weise ich auch darauf hin, dass es aus Wächtersbach an dieser Stelle ein Grußwort geben wird in diesem Livestream in Gelnhausen. Das haben wir dorthin gesendet, das darf man sich also auch ganz gerne anhören und anschauen, genauso wie übrigens auch unseren neuen YouTube-Videokanal KDN Wächtersbach oder Kirche des Nazareners, Gemeinde Wächtersbach. Darunter findet man das und da findet man einige ermutigende Videos jetzt in diesen Zeiten und in den nächsten Wochen. Auch da darf man gerne sich das anschauen. Normalerweise hätten wir schon in den letzten Wochen immer wieder das Weltmissionsopfer angekündigt, dieses Geben für andere. Das haben wir an dieser Stelle ein wenig reduziert, beziehungsweise wir werden das ein wenig aufteilen. Jeder darf gerne seinen Beitrag schon überweisen. Die genauen Zahlen werden wir an anderer Stelle nochmal erwähnen. Wer schon etwas geben möchte, darf gerne eine Überweisung an die Gemeinde ausstellen oder auch online überweisen, einfach mit dem Vermerk Missionsopfer. Und kann darüber schon seinen Beitrag geben in den nächsten Wochen. Wer möchte, kann das aber auch erst später tun. Dann, wenn wir uns wieder versammeln dürfen und Gottesdienste wieder erlaubt sind, werden wir definitiv auch nochmal hier im Gottesdienst eine Sammlung des Weltmissionsopfers haben. Also da keine Sorge, wenn man das jetzt noch nicht abgeben kann. Dieser Zeitpunkt wird noch kommen. Jetzt kommt noch eine ganz wichtige Ansage zum Schluss, und zwar mit Auswirkungen auf die nächste Woche. Palmsonntag ist das, was wir an diesem Wochenende feiern. Nächste Woche haben wir unseren Karfreitagsgottesdienst und unseren Ostergottesdienst. Es wird auch dazu wieder zwei Aufnahmen geben, vielleicht mit, oder die Hoffnung ist, dass wir dazu auch ein wenig Bildmaterial liefern können, also dass es vielleicht dazu auch das ein oder andere Video gibt. Darüber informieren wir dann aber rechtzeitig noch. Wichtig ist, dass wir unseren Karfreitagsgottesdienst auch mit Abendmahl feiern wollen. Das mag für den einen oder anderen jetzt erstmal seltsam klingen, wie soll denn das gehen? Aber es ist eigentlich ganz einfach, wir werden auch diesen Gottesdienst aufnehmen und nach der Predigt auch das Abendmahl leiten. Und während ich dann hier während der Aufnahme das Abendmahl entgegennehme, gilt die ganz herzliche Einladung an jeden, der zuhört, jetzt in den kommenden Tagen ein wenig Brot und ein wenig Traubensaft zu besorgen und dann während des Hörens der Aufnahme dieses Abendmahl auch mitzufeiern. Das ist vielleicht eine etwas andere Art und Weise, Abendmahl zu feiern, und vielleicht ist es auch nicht so, wie wir uns das wünschen. Wir wollen natürlich zusammen sein und diesen Gemeinschaftsaspekt ganz besonders betonen, aber niemand soll ohne Abendmahl sein in diesen Tagen. Wer Hilfe braucht beim Einkaufen des Ganzen, wer nicht aus dem Haus möchte, der soll sich gerne einfach melden im Gemeindebüro, da sind wir gerne behilflich an dieser Stelle. Aber die Einladung, das nicht zu vergessen, Brot und Saft zu besorgen und diesen Karfreitagsgottesdienst auch mit Abendmahl zu feiern. Das sind die Bekanntmachungen. Es wird sicherlich noch mehrere Informationen geben in den kommenden Tagen über die Webseite oder per E-Mail oder auch per Telefon. Gerne gilt weiterhin das Angebot, sich auch ans Gemeindebüro zu wenden. Jetzt wollen wir zum Abschluss dieser Predigt noch, oder zum Abschluss dieses Gottesdienstes noch den Segen empfangen. Der kommt aus dem, und dieses Segenswort kommt aus Epheser 3, die Verse 20 bis 21, wo wir lesen: Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen und Gott befohlen.